Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Europod.
Die Polizei darf weder zurückbleiben einen Schritt noch unverhältnismäßig eingreifen. Wir müssen eben schauen, dass wir sehr austariert und mit Fingerspitzengefühl die neuen Technologien zur Verbrechensbekämpfung, aber auch Verhinderung nutzen und hier im Rahmen des Rechtsstaats auch verhältnismäßig agieren.
Grundrechte dürfen nicht im Namen der Sicherheit geopfert werden, unter keinen Umständen.
Ohne eine gewisse Überwachung der Situation und der Lage kann ich keine vernünftigen Entscheidungen treffen.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Screams and panic tonight on Barcelona's most famous pedestrian street.
They're shooting. Guten Abend, meine Damen und Herren, aus dem Newsroom der Zeit im Bild. Wir müssen an dieser Stelle den Film leider unterbrechen, weil uns vor wenigen Minuten ganz aktuelle Meldungen von einem möglichen Anschlag in der Wiener Innenstadt erreicht haben.
Entsetzen und Trauer in Frankreich und weltweit. Bei der beispiellosen Anschlagsserie, die gestern Abend Paris erschütterte, wurden 129 Menschen getötet.
Frankreich, Irak, Spanien, Afghanistan, Großbritannien, USA. Viele Staaten rund um die Welt waren in den vergangenen Jahren von Terrorismus betroffen. Um mit dieser Bedrohung kompetent umzugehen, haben diese deshalb über die Jahre Überwachungstools entwickelt, innerhalb, aber auch außerhalb der eigenen Grenzen.
Diese Episode dreht sich deshalb um die Frage, wie kann man Überwachung zur Terrorismusprävention, aber auch zur Kriminalitätsbekämpfung nutzen? Um besser zu verstehen, wie die Praxis aussieht und wie ethisch oder juristisch vertretbar das Ganze ist, haben wir mit deutschen Krisenmanagement-Experten gesprochen, die Menschenrechtsorganisation Amnesty International in der Schweiz besucht und den Direktor des Bundeskriminalamts von Österreich interviewt. Ich bin Cecilia Regner.
Ich bin Vanessa Klein.
Und wir sind Überwacht.
Überwacht, ein schwerer Podcast über Überwachung in der heutigen Zeit. Von Gen Z für Gen Z. Verfügbar auf der europäischen Podcast-Plattform Europod, Spotify, Apple Podcasts und überall, wo man Podcasts streamen kann. Sei dabei und finde mit uns heraus, wie du dich und deine Privatsphäre am besten schützen kannst.
What are those people gonna do? All the elevators are blocked down.
Oh my God, so both towers are now.
Okay, now we can have oxygen. I got an aircraft 6 miles east of the White House.
Somebody hit the World Trade Center or the...
It's a trade center. The World Trade Center.
11. September 2001. Vor den Augen aller Welt crashen zwei Flugzeuge in die World Trade Center in New York City. Bilder eines Terroranschlags, die unter die Haut gehen.
On September the 11th. Enemies of freedom committed an act of war against our country.
9 Tage später, der 20. September 2001. Der damalige US-Präsident Bush ruft den Krieg gegen den Terror aus. Diese Phrase wird ein Schlagwort für die Terrorismusbekämpfung, bleibt dabei aber nicht unumstritten.
Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped, and defeated.
Bush veränderte auch mit seiner Aussage die Sichtweise auf Terrorismus. Er gab dem Begriff eine Größe, machte ihn vielleicht sogar größer, als er eigentlich war. Er wurde zum gemeinsamen Feind, bei dem sich jede und jeder einig war, dass man ihn akut bekämpfen musste.
Aber ein ganz großes Thema war ja bei 9/11, warum haben wir das vorher nicht gewusst und nicht gemerkt?
Diese Frage des Krisenmanagement-Experten Friedrich Christian Haas beschäftigt alle.
Durch 9/11 war plötzlich weltweit Bereitschaft da, mehr Geld für Terrorismusbekämpfung in die Hand zu nehmen. Egal ob für Technologien, Aufstockung des Fachpersonals, mehr Investitionen in Sozialforschungen. Herr Grubenbecher, ein Kollege von Herrn Haas, ebenfalls Krisenmanagement-Experte und Experte des Afghanistan-Konflikts, über den wir jetzt sprechen werden, stellt im Interview fest, dass das Motto klar war.
Wir müssen wissen, was läuft, um im Idealfall rechtzeitig darauf reagieren zu können.
Um tiefer in die Thematik einzutauchen, nehmen wir uns jetzt ein konkretes Beispiel her. Der Afghanistan-Konflikt.
Der Afghanistan-Konflikt ist laut vielen ExpertInnen eine Folge des Terrorismusanschlags 9/11. Im Oktober 2001 starteten die USA einen Angriff auf Afghanistan. Sie führten Krieg und gewannen, besetzten das Land fast 20 Jahre lang, bevor sie dann 2021 ihre Truppen abzogen. Die Taliban eroberten das Land wieder zurück.
Innerhalb der 20 Jahre gaben die USA laut Statista für den gesamten Einsatz von 2002 bis 2021 über 830 Milliarden US-Dollar aus. Dabei wurde auch viel Geld in die Überwachung gesteckt, zum Beispiel in Flugdrohnen. Auch in neue Technologien wie biometrische Datenerfassungstools wurde investiert. Riesige datenintensive Systeme wurden als Teil von Entwicklungs- sowie Sicherheits- und Antiterrormaßnahmen eingesetzt.
Nach den fast 20 Jahren Besetzung wurde dieser Rückzug jedoch als Niederlage für die Vereinigten Staaten bezeichnet. Wie kommt es, dass es der größten Armee der Welt trotz des ausgegebenen Geldes nicht gelang, die Taliban zu besiegen? Die Gründe sind vielfältig und wir werden sie jetzt nicht alle ausführen. Laut Herrn Haas, welcher sich viel mit dem Afghanistan-Konflikt beschäftigt hat, war einer der Gründe für die Niederlage folgender.
Weil wir auch gewisse Fähigkeiten nicht mehr gemacht haben und zu sehr auf Technik gesetzt haben im Bereich Überwachung und den Menschen rausgenommen und damit wichtige Erfahrungsquellen rausgesetzt haben. Also ich bin der festen Überzeugung, so gut quantitative Analysen sind und was ich aus Big Data rausfiltern kann, dass ich letzten Endes immer eine regionale Kompetenz brauche. Ich muss das, was ich überwache, muss ich verstehen. Ich muss irgendjemand dabei haben, um diese richtigen Fragen zu stellen, um die Antworten zu verstehen und einzuordnen. Das hat man jetzt auch bei Afghanistan gesehen. Wir hatten so viel Wissen. Wir haben es weder teilweise technisch noch von dem richtigen Verständnis von Land und Leuten her wirklich untersuchen können. Und dann ist es natürlich, das Ergebnis ist tragisch. Im Grunde genommen sind Millionen verballert worden für Überwachung, die wenig gebracht haben. Also das ist, ich würde schon sagen, muss man sagen, Überwachung ja, aber gewusst wie.
Die amerikanischen Truppen hatten somit eigentlich sehr viele Informationen und auch sehr viele technische Möglichkeiten mit ihrer Überwachung.
Natürlich war und ist noch immer die Frage, wie überwacht man eigentlich und wie machen diese Tools die Situation sicherer? Wir haben zuvor ein paar von den USA in Afghanistan eingesetzte Instrumente bereits aufgelistet. Aber schauen wir uns doch noch einmal eines genauer an, das sogenannte HIIDE.
Das Produkt war nicht ganz neu. Was man darüber weiß, ist, dass es mit Hilfe seiner Datenbanken an biometrischen Daten sehr schnell und zuverlässig Menschen identifizieren kann. Die amerikanischen Truppen haben es offiziell zur Administration, also zur Registrierung von Menschen benutzt. Das heißt, damit konnte man immer feststellen, wer da zum Beispiel gerade vor einem steht, ob die Person von den eigenen Truppen ist oder nicht.
Etwas, das man zu HIIDE wissen muss. Die amerikanischen Truppen wurden ein wenig überrascht, als sie 2021 das Land verließen und scheinbar waren diese Datenbanken nicht genug gesichert. Herr Grubenbecher erklärt uns, was daran so problematisch war.
Was ist, wenn so etwas in die falschen Hände gerät? Diese Grundproblematik haben wir jetzt natürlich, dass die Taliban Datenbanken Afghanistans in die Hände bekommen haben, natürlich Zugang haben zu allen technischen Möglichkeiten und somit auch ein relativ einfacher Abgleich stattfinden kann.
Das ist vor allem für die Menschen gefährlich, die eng mit GegnerInnen der Taliban direkt an der Front sozusagen zusammengearbeitet haben, eben die Einheimischen. Vielen ist es gerade nicht möglich, das Land zu verlassen und sie müssen mit der ständigen Angst leben, von den Taliban entdeckt und womöglich umgebracht zu werden.
Ein Problem bei HIIDE Selbst wenn das Gerät technisch nicht funktioniert, ist alleine schon die pure Angst da, dass es funktionieren könnte. Zu wissen, du könntest sofort jede Sekunde, wenn du in der Öffentlichkeit bist, enttarnt werden, bringt eine enorme psychische Belastung mit sich.
Das ist ein Beispiel dafür, dass Technologien sich auch manchmal gegen ihre Nutzer und Nutzerinnen wenden und eben genau das Gegenteil bewirken können von dem, was sie eigentlich erreichen sollten. Mehr Sicherheit. Stattdessen reduzieren sie diese.
Wir müssen uns, glaube ich, darauf konzentrieren, was wir wirklich wollen. Und an diesen Stellen schlanke Struktur. Das lernt man meistens erst, wenn die Hütte mal gebrannt hat, dass man das nächste Mal, dass sie nicht nochmal brennt.
Das betont Herr Grubenbecher während unseres Interviews immer wieder. Durch Fehler lernt man, auch in der Überwachung. Und es ist sehr wichtig, die richtigen Ressourcen und Know-how dafür zu haben.
Das ist eben eine Art der Überwachung von Terrorismus. Durch Militär. Aber auch eine andere staatliche Kraft nutzt Überwachung, die Polizei. Deswegen haben wir uns mit Herrn Andreas Holzer getroffen, dem Direktor des österreichischen BKAs, also dem Bundeskriminalamt. Er ist für die gesamte Kriminalpolizei Österreichs zuständig.
Die Kernaufgaben des BKAs sind es, Ermittlungen zu führen gegen Wirtschaftskriminalität und gegen verschiedene Kriminalitätsgruppen. Dabei spielt natürlich auch die Überwachung eine große Rolle.
Grundsätzliche Einschätzung von mir, weil immer wieder das Schlagwort Überwachungsstaat kommt, ja, in Österreich ist es ganz klar geregelt. Die Polizei darf nicht flächenmäßig umfassend überwachen. Nur in einem ganz klar abgesteckten rechtlichen Rahmen.
Flächendeckende Überwachung. Darunter versteht man die totale, intensive Überwachung eines Gebiets, meist ein Staatsgebiet. Unser Gast, Herr Holzer, erklärt uns im Interview mehr dazu, wie die verschiedenen Stufen, die durchlaufen werden müssen, um Überwachungsmaßnahmen bei Ermittlungen anzuwenden, in Österreich aussehen.
Überwachung, die die Polizei durchführt, ist immer ganz konkret. Es gibt ein Ermittlungsverfahren, es gibt ein Kontrollsystem innerhalb der Polizei. Dann geht es weiter zum Staatsanwalt, zur Staatsanwältin, die das noch einmal prüft. Und die Staatsanwältin beantragt diese Überwachungsmaßnahmen dann bei Gericht. Das heißt, eigentlich gibt es eine dreifache Kontrolle. Die Polizei intern hat ein Kontrollsystem mit dem Rechtsschutzbeauftragten. Das ist nämlich auch immer falsch dargestellt, oft medial, dass die Polizei von sich aus überwachen kann. Ja, grundsätzlich nach dem Sicherheitspolizeigesetz, aber es gibt eine Rechtsschutzkontrolle durch einen Rechtsschutzbeauftragten im Innenministerium. Wenn es dann weitergeht in die Strafprozessordnung, gibt es wieder eine Kontrolle, je nachdem wie eingriffsintensiv. Eingriffsintensiv heißt, wie stark die Überwachung ist, wenn man zum Beispiel von einem Lauschangriff spricht. Gibt sogar einen Richtersenat, der darüber entscheidet. Das heißt, man muss ganz klar trennen von einer umfassenden, flächendeckenden Überwachung und dem konkreten Überwachen einer Person, das richterlich kontrolliert ist.
Das sogenannte Sicherheitspolizeigesetz, welches Herr Holzer erwähnt hat, gibt es seit 1993 und seitdem wurde es bereits mehrmals novelliert. Es ist dafür zuständig, die Organisation der Sicherheitsverwaltung und die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit in Österreich zu regeln. Es stellt also praktisch die rechtliche Grundlage für die Sicherheitsbehörden und deren Organe, also die Polizei, dar.
Eine Frage ist dann natürlich auch, wie weit darf die Polizei im Falle des Falles in meine Privatsphäre eindringen?
Also ein Beamter darf nicht frank und frei, wenn er Lust hat, auf die Datenbanken zugreifen. Da gibt es ganz klar gesetzliche Regelungen, auch interne Erlässe. Da gibt es auch ein Kontrollsystem. Also jeder Zugriff, den ein Beamter macht, wird in verschiedenen Abständen immer wieder geprüft, ob die Berechtigung des Zugriffs da war. Also zugrunde liegend muss immer ein Sachverhalt sein. Das heißt, entweder nach dem Sicherheitspolizeigesetz, das eine, Sicherheit, die Polizei, und das andere ist die Strafprozessordnung. Ein Ermittlungsverfahren staatsanwaltschaftlich gemeinsam mit der Polizei. Das heißt, dann kann man hier die Datenbank nutzen. Ohne diesen Grund ist es de facto rechtlich nicht möglich und wäre Amtsmissbrauch.
Herr Holzer erzählt uns im Interview auch, wie sehr sich Rahmenbedingungen für Überwachungsmöglichkeiten bei Ermittlungen alleine in den letzten 28 Jahren, in denen er bei der Polizei ist, grundlegend geändert haben. Als er bei der Polizei angefangen hat, gab es noch Festnetztelefone. Und letztes Jahr, erzählt er, war es ihnen möglich, geheime, illegale Chats zu knacken und dabei ein Bild in Echtzeit zu bekommen. Diese Möglichkeit hat sich natürlich unter anderem durch die technologische Revolution ergeben.
Einhergehend mit der technologischen Entwicklung hat sich natürlich auch bei der Überwachung viel getan. mittlerweile soziale Medien, Telefonie, Datenaustausch, Mobiltelefonie, die großen Cloud-Bereiche, die natürlich auch wichtig wären für Überwachung. Die Polizei muss hier Schritt halten, aber natürlich auch mit Fingerspitzengefühl, um nicht in die vorher schon besprochene flächendeckende Überwachungsthematik zu kommen. Immer wichtiger wird auch die Einbindung von den technischen Möglichkeiten und auch die Kenntnis darüber, wie das von unserem Gegenüber, und das sind eben die Verbrecher, genutzt wird.
Auch betont Herr Holzer die internationale Zusammenarbeit, die in den letzten Jahren weltweit, aber auch innerhalb Europas immer wichtiger geworden ist. Dazu dienen zum Beispiel bilaterale Verträge, Verträge auf EU-Ebene, der europäische Haftbefehl oder europäische Ermittlungsanordnungen, die es ermöglichen, flexibel und gemeinsam in grenzüberschreitenden Verbrechen zu agieren. Beispielsweise gibt es das OLAF, das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung. Dieses untersucht Betrugsfälle zulasten des EU-Haushalts, Korruption und Fälle von schweren Fehlverhaltens innerhalb der EU-Institutionen und entwickelt Strategien zur Betrugsbekämpfung. Trotz seiner Zugehörigkeit zur Europäischen Kommission ist das OLAF operativ unabhängig.
Wichtige Stichworte dabei sind auch Europol und Interpol. Vielleicht hast du von denen schon einmal gehört. Man darf sich das Ganze nicht als Agenten- und Agentinnen-Club vorstellen. Es sind zwei große internationale Organisationen, die als zentrale Informationsdrehscheiben agieren.
Durch sie ist zum Beispiel ein Informationsaustausch zwischen Staaten in Echtzeit möglich. Sie sind unterstützend tätig, nicht nur ressourcenmäßig, analysemäßig, sondern auch, um auf ihren Plattformen einzelne Taskforces zu koordinieren. Interpol agiert dabei weltweit, ist also ein Global Player. Europol ist beschränkt auf die Europol-Mitgliedstaaten innerhalb der Europäischen Union. Egal ob national oder international, es kommt doch immer wieder die Debatte auf, wie weit staatliche Überwachung vertretbar und akzeptabel ist.
Der Grundsatz für die Polizei ist immer die Verhältnismäßigkeit. Wir schauen sehr darauf, dass diese auch immer gewahrt bleibt. Das heißt, der Eingriff muss immer in Verbindung sein mit dem Delikt, das zugrunde liegt. Es ist ganz klar, dass bei einem gewöhnlichen Ladendiebstahl es weniger Eingriffsmöglichkeiten geben muss als für einen Mord. Also wir schauen, dass wir verhältnismäßig hier auch agieren. Das gilt für den Polizisten, Polizistin auf der Straße genauso wie für den Kriminalpolizisten an und für sich.
Es geht, wie Herr Holzer demnach betont, immer um die Verhältnismäßigkeit. Umfassende, flächendeckende Überwachung, also die totale Überwachung eines Staates durch meist eine Autorität, ist eben das genaue Gegenteil davon. Das hat uns auch Frau Nathalie Wenger von Amnesty International Schweiz erklärt. Amnesty International ist eine NGO mit über 10 Millionen Mitgliedern und UnterstützerInnen auf der ganzen Welt. Sie fokussiert sich besonders auf Menschenrechte. Wir haben sie im Dezember in Bern besucht, um mit ihr tiefgehender über die ethische Sichtweise der Überwachung zu sprechen und welche Standpunkte Amnesty International dabei vertritt.
Es ist auch schwierig, generell gegen jede Art der Überwachung vorzugehen. Wogegen wir stehen und was wir auch fordern, ist ein Ende der, nennt das verdachtsunabhängige Massenüberwachung. Das sind eigentlich Massenüberwachung von ganzen Personengruppen, von ganzen Staaten eigentlich, also wie es zum Beispiel China macht, ohne dass diese Personen im Verdacht stehen, irgendeine Straftat begangen zu haben oder irgendeinen einen Verdacht stehen, der diese Überwachung verhältnismäßig oder rechtmäßig machen würde. Und gegen diese Art der Überwachung stehen wir ein und wir fordern auch, dass diese aufhört.
Juristisch gesehen sind solche Überwachungen nur möglich, wenn es ein Gesetz gibt, das diese erlaubt. Frau Wenger fasst es in unserem Interview mit ihren eigenen Worten knackig zusammen. Das, was juristisch nicht verboten ist, ist demnach erlaubt.
Die Eingriffe in die Menschenrechte und in fundamentale Menschenrechte werden häufig mit diesem Verweis auf die nationale Sicherheit gerechtfertigt. Es werden massivste Menschenrechtsverletzungen so gerechtfertigt und dabei gibt es wirklich bislang keine stichhaltigen Beweise, dass diese verdachtsunabhängige Massenüberwachung tatsächlich mehr Sicherheit schaffen kann.
Frau Wenger erzählt uns auch von einer Untersuchungskommission, die 2014 durch den damaligen US-Präsidenten Obama ins Leben gerufen wurde, um zu untersuchen, wie hilfreich die jahrelangen Überwachungsmaßnahmen, wie zum Beispiel die Telefondatenaufzeichnungen von zig Bürger und Bürgerinnen, auch eben nach 9/11, eigentlich waren.
Das Ergebnis war, es war total nutzlos. Es wurde kein einziger Fall gefunden, in dem durch die Aufzeichnung dieser Daten ein Terroranschlag verhindert werden konnte. Und es wurde auch kein involvierter Terrorist identifiziert, der Anschläge geplant hat, durchgeführt hat durch die Überwachung dieser Daten. Ja, das heißt, es ist ziemlich nutzlos in der Terrorprävention, sage ich mal.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir kommt da natürlich gleich eines in den Sinn. Wie soll es erfolgreiche Ergebnisse geben, wenn es darum geht, die Anschläge zu verhindern? Das spricht auch Frau Wenger in unserem Interview an.
Also ein bisschen das Paradox der ganzen Sache oder der ganzen präventiven Sicherheit ist ja, ich weiß nicht, ob etwas tatsächlich stattgefunden hätte, wenn es nicht stattgefunden hat. Das ist das Dilemma der Nachrichtendienste, weil sie sind oft nur in den Schlagzeilen, weil sie einen Anschlag nicht verhindern konnten. Also eben, man weiß ja oft nicht, kann es überhaupt verhindern? Das kann man nicht sagen, weil man nicht weiß, ob es stattgefunden hätte überhaupt.
Gerade die Schweiz ist bekannt als der sichere Hafen in Europa, als eines der bestüberwachtesten Länder Europas. Und genau deshalb sind wir zu Amnesty International in die Schweiz gefahren. Denn so ganz unbedenklich sind die Überwachungsmaßnahmen, die in den letzten Jahren innerhalb der Schweiz etabliert wurden, nicht. Da gibt es zum Beispiel das sogenannte PMT, das neue Polizeigesetz gegen Terrorismus, welches letztes Jahr in einem Referendum die mehrheitliche Zustimmung vom Schweizer Volk bekommen hat.
Damit möchten die Behörden in ihrem eigenen Land Terroranschläge vorbeugen, indem sie ihre eigene Bevölkerung überwachen. Beispielsweise sollen präventive Maßnahmen wie Kontaktverbote und Hausarrest möglich werden. Man könnte auch Personen ins Visier nehmen, ohne dass der geringste strafrechtliche Verdacht besteht. Die Schweizer Regierung argumentiert mit einer in der Bevölkerung erwünschten Erhöhung von Sicherheit. Viele Menschenrechtsorganisationen, auch Amnesty International, sprachen sich bereits gegen das Gesetz aus.
Es ist eigentlich so ein klassisches Anti-Terror-Gesetz oder Counter-Terrorism-Law, wie sich das auch nennt. Da gibt es ganz viele. Da hat eigentlich jedes Land mittlerweile solche Gesetze. Und das PMT, ja, kann eigentlich gegen jede Person in der Schweiz oder auch im Ausland eingesetzt werden. Es muss keine Straftat begangen werden und das ist sehr problematisch, weil es präventive Maßnahmen zulässt. Und sehr problematisch für uns von Amnesty International ist auch, dass die Sicherheitsdienste selbst bestimmen können oder der Nachrichtendienst selbst bestimmen kann, welche Maßnahmen angewendet werden, ohne einen gerichtlichen Entschluss.
Als großes Problem in dieser Thematik sieht Frau Wenger auch die generell vage Definition von Terrorismus. Im Interview liest sie uns die Definition des Schweizer Gesetzes vor.
Als terroristische Aktivität gelten Bestrebungen zur Beeinflussung oder der Veränderung der staatlichen Ordnung, die durch die Begehung oder Androhung von schweren Straftaten oder mit der Verbreitung von Furcht und Schrecken verwirklicht und begünstigt werden sollen.
Es geht nur um Bestrebungen zur Beeinflussung der staatlichen Ordnung. Ja, was heißt das genau? Was sind Bestrebungen? Reicht eine Bestrebung ein Post in einem dubiosen Chat oder sind Bestrebungen wirklich schon die Planung, die genaue Planung eines Terroraktes? Das wird nicht wirklich genauer definiert. Dann auch Furcht und Schrecken verbreiten, das gegen die staatliche Ordnung ist, was jetzt oftmals zum Beispiel auch Menschenrechtsaktivisten im Besonderen treffen kann. Ja, vielleicht nicht in der Schweiz, aber dieses Gesetz ist eine quasi Inspiration für autoritäre Staaten.
Überwachung ist demnach ein wichtiges Tool in der Terrorismus- und Kriminalitätsbekämpfung. Immer wichtig, wie wir heute schon oft gehört haben, die Verhältnismäßigkeit.
Eine Sache, die man natürlich in dieser ganzen Debatte auch nicht vergessen darf und die immer wieder in unseren Interviews betont wurde, hat auch Herr Haas gut auf den Punkt gebracht.
Ja, solange ich selber nie was gespürt habe, kann ich gute Reden schwingen. Aber wenn ich an der Front bin oder Opfer wurde oder Angehörige, dann denke ich ganz anders. Und da muss man eine Gesellschaft, eine Politik immer diesen gesunden Mittelweg finden. Der ist nicht einfach. Aber man kann abrutschen in die eine oder in die andere Richtung.
In der nächsten Folge wollen wir an diese Punkte gleich anknüpfen. Wie geht es in der Zukunft in unserer Gesellschaft weiter? Es ist sehr wahrscheinlich, dass es weiterhin Überwachung in der Zukunft geben wird. Aber wie wird diese aussehen, beziehungsweise in welchem Ausmaß wird sie vorhanden sein?
Genau das möchten wir uns nächste Folge anschauen. Gemeinsam werden wir uns Fragen stellen rund um die möglichen Perspektiven der Überwachung. Steuern wir in eine Zukunft zu, die Überwachung als selbstverständlich annimmt? Oder wird es einen abnehmenden Trend geben? Wie sieht Gen Z die Zukunft mit mehr oder weniger Überwachung? Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt,
wir sind überwacht.
Überwacht, ein Sphera-Podcast von Cecilia Regner und Vanessa Klein über Überwachung in der heutigen Zeit. Von Gen Z für Gen Z. Verfügbar auf der europäischen Podcast-Plattform Europod, Apple Podcasts, Spotify und überall, wo man Podcasts streamen kann. Sei dabei und finde mit uns heraus, wie du dich und deine Privatsphäre am besten schützen kannst.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.